Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir werden auch ein bisschen leise in diese Predigt jetzt starten. Jedenfalls den Clip, den ihr gleich seht, der schlägt so ein bisschen irgendwie leise Töne an, finde ich. Zweiter Teil der Mannsbildreihe, das Mannsbild des David, hier oben von Michelangelo zu sehen. Wir gehen so schrittweise durch seine Lebensgeschichte. Warum? Weil man eigentlich immer, wenn man eine Geschichte hört und sich intensiver damit beschäftigt, was für seine eigene Geschichte lernt. Selbst wenn diese Geschichte keine vorbildliche Geschichte sein sollte oder auch wenn sie mit deinem Leben eigentlich so deinem Leben nicht ähnlich ist, diese Lebensgeschichte. Okay, aber zu David kommen wir gleich. Jetzt erstmal diesen Clip, der auch eine ganze Lebensgeschichte, eine komplette Lebensgeschichte zeigt. Ihr werdet beim Schauen automatisch an eure eigene Lebensgeschichte denken. Ihr werdet an das denken, was ihr erlebt habt und an das, was ihr noch erleben wollt. Und ein wenig traurig wird er euch auch machen, weil das Leben halt leider auch manchmal ernüchternd ist. Der Clip ist recht lang, 6 Minuten, länger als sonst, aber das gönnen wir uns mal. Ja, der ist schön, dieser Clip, und irgendwie traurig ist er doch auch. Das kleine Energiebündel schreibt, was ich erleben will, in sein Buch und stirbt, bevor es das, was es erleben wollte, erlebt hat. So. Vielleicht, oder eigentlich muss man sagen, wahrscheinlich wird es Träume in deinem Leben geben, die werden sich nie realisieren. Wahrscheinlich wird das Leben hier und da hinter deinen Erwartungen, die du jetzt noch hast, zurückbleiben oder ist schon. Der Kinderwunsch oder vielleicht wirst du auch nie ein Haus an den Paradiesfällen stehen haben oder wie immer. Vielleicht werden nicht alle Menschen mit dir alt, von denen du ausgehst, dass sie mit dir alt werden. Vielleicht wirst du selber nicht so alt, wie du denkst. Also, Ernüchterung ist der hässliche Titel dieses Gottesdienstes. Und jeder, der schon mal einen im Tee hatte, weiß, dass Ernüchterung am nächsten Morgen auch nichts wirklich Schönes ist. So. Also der Mensch, der nicht ganz nüchtern ist, sondern ein wenig berauscht, von was jetzt auch immer, der fühlt sich in der Regel gut. So. Also das Leben ist in diesem Zustand leichter, oft lustiger, amüsanter. Oder auch, man ist fokussierter auf eine berauschende Tätigkeit, die dich voll in Beschlag nimmt. Also gestern waren wir im Klettergarten mit einem Team. Ja, so, und wenn du auf einen 10 Meter, ich schätze mal, dass er 10 Meter war, ich weiß nicht, Pfahl hochkletterst und mit der Aufgabe, dich dann oben auch noch auf diesen Pfahl so draufzustellen, und dann von dort oben runter zu springen, natürlich angeseilt, so. Gut, wenn du das 100-mal gemacht hast, mag es was anderes sein, aber sonst denkst du während dieser Tätigkeit nicht an die Mathe-Klausur morgen oder so. Du bist voll auf diese Sache fokussiert. So, das ist auch eine Form von Trunkenheit. Ja? Ich meine, es gibt wahrscheinlich ein bisschen größere Adrenalinkicks noch, die man so verfolgen kann als im Klettergarten, aber so. Also diese Fokussierung auf eine Sache, die dich voll in Beschlag nimmt. Du fühlst dich vor allem danach vital, stark, irgendwie lebendig. So. Oder auch die Liebe. wird manchmal mit einem Rauschzustand beschrieben. Ne? Da zischen ja anscheinend tatsächlich irgendwelche Drogen durch unseren Körper, wenn wir verliebt sind, Endorphine oder ich weiß nicht genau was. Aber so, wenn wir verliebt sind oder ja, oder wenn Liebe noch intensiver wird. So, also nicht ganz nüchtern sein. Da ist das Leben in der Regel schön oder eben spannend, abenteuerlich, leidenschaftlich, was immer so. Und Ernüchterung bringt meistens Kopfweh mit sich, Übelkeit, also eine verkaterte Rückkehr in die Realität. Die Mathe-Klausur wartet dann doch. Der Urlaub ist vorbei, die WM ist verloren, Leidenschaft ist abgeklungen, die Party ist zu Ende. So. Herr seiner Sinne sein, das kann wehtun. Und da oben sitzt ein Anästhesist. Diese Leute wissen, dass Betäubung nicht immer nur was Negatives ist. So. Die Realität, die wir erleben, wenn wir nicht betäubt sind, ist manchmal, sagen wir mal, im besseren Fall einfach so gewöhnlich und im schlechteren Fall auch einfach fies und grausam. Das reale Leben also ist weniger schön als das erträumte Leben. Und deshalb habe ich gedacht, das ist eigentlich kein schönes Thema heute. Ich mag Ernüchterung eigentlich nicht. Letztes Mal ging es so wunderbar irgendwie um die großen Ziele, um Berufung, wofür bin ich hier, meine Bestimmung meines Lebens, Träume, die sich erfüllen können und so. Und dieses Mal geht es darum, was mache ich, wenn mich die Ernüchterung trifft? Kennt ihr sogenannte 6-Wort-Biografien? Bin ich diese Woche drüber gestolpert. Also den Versuch, ein ganzes Leben in sechs Worte zu fassen. So. Angeblich hat Hemingway damit angefangen, weil man sagte, du schreibst ja gute Kurzgeschichten, aber kannst du wirklich gute Kurzgeschichten, wenn du nur 6 Worte hättest? Und seine Antwort soll gewesen sein, seine 6-Wort-Biografie, for sale, baby shoes, never worn. Also zu verkaufen, Babyschuhe, nie getragen. Wenn man dann so, es gibt anscheinend so ein kleines Buch oder ich habe es nicht ganz verstanden, vielleicht ist das mehr eine Zeitschrift, die da rausgebracht wird, wo sie lauter Leute gefragt haben nach so 6-Wort-Biografien. Wenn man da reinguckt, dann stehen solche Dinge da. Nicht ganz, was ich geplant hatte. Oder, den finde ich bitter, fand wahre Liebe, heiratete jemand anderes. Oder auch was eher ein bisschen humorvolles, grauer Star, hab's nicht kommen sehen. Oder etwas irgendwie, was glaube ich wahrscheinlich sehr viele Leben beschreibt. Arbeit, Urlaub, Rente, Tod. Also ich habe keine Lust auf Ernüchterung eigentlich. Und trotzdem rede ich heute über Ernüchterung, weil ich irgendwie schon ahne, dass nüchtern besser ist. Weil Ernüchterung oder nüchtern Leben hat irgendwie gegenüber der Illusion einen entscheidenden Vorteil. Ich glaube, also dass es ein Vorteil ist, ist keine Frage, aber ich glaube, er ist sogar entscheidend. Nämlich den, egal wie hässlich sie ist wahr, die Ernüchterung oder die Realität. Egal wie hässlich ist, sie ist wahr. Und Wahrheit, irgendwie scheint mir, dass eine unangenehme Wahrheit möglicherweise oder bestimmt doch irgendwie besser ist als eine wunderschöne Lüge. Und Jesus hat sowas gesagt, ich weiß nicht genau, ob man das so da rausreißen darf, aber er hat mal gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Irgendwie könnte die Wahrheit, auch wenn sie wehtut, besser sein als die Illusion. Also wagen wir einen nüchternen Blick auf das wahre Leben. Darum geht's heute. Wieder am Beispiel von David. Wer letzten Sonntag nicht da war. Also dieser alttestamentliche König in unserem Lebensbiografie ist er jetzt allerdings noch kein König, sondern noch ein Hirtenjunge. Oder letzte Woche war er es noch. Aber da erschien ein großer Traum über seinem Leben. Nämlich eben dieser, er würde König werden. Der große geistliche Führer des Landes Samuel hat das in ihm gesehen, hat ihn dazu berufen. Und dann, ich bin immer noch bei der letzten Predigt, ne? Und dann durch einen beherzten Kampf gegen Goliath wird er auch sowas wie ein Volksheld. So viel mal zum großen Traum vom letzten Mal, Königtum, was vor ihm liegt. Es gibt nur ein Problem, da ist schon einer König, beziehungsweise noch, und der will das auch bleiben, und der ist selber noch nicht so lange im Amt. So. Und die nächsten Kapitel jetzt, die wir uns jetzt anschauen, dieses alttestamentlichen Buches, 1. Samuel, die beschreiben jetzt diese Spannung, in der David leben muss. Da ist der Traum, das Leben meint es gut mit mir, und da ist die Realität, das Leben ist fies. Und von wegen König. So. Ich kann diese Kapitel, die man jetzt alle vorlesen müsste, unmöglich alle vorlesen. Deswegen erzähle ich sie im Zeitraffer nach. Ich habe das mal so aufgezeichnet in so einer Up- und Down-Kurve. Und ihr seht sie da vorne, die Grafik ist furchtbar, weil mein Handy manchmal die Fotos nicht so toll gemacht hat. Aber ihr könnt es schon irgendwie so erkennen. Und dann bekommt ihr einen Eindruck von der ernüchternden Phase aus Davids Leben, dem Auf und Ab. Okay, also es fängt an mit dieser Goliath-Sache von letztem Mal. Da ist er natürlich irgendwie die Nummer eins, steht auf dem Treppchen. Und es sieht so aus, als ob eine Traumkarriere beginnt. Also die Kurve geht erstmal hoch. Das Erste, was passiert ist, er lernt Jonathan kennen, den Sohn des amtierenden Königs. Also den Prinzen, den Thronfolger. Und es entsteht eine Freundschaft. Die beiden, so ein Freund hat David später in seinem Leben nie wieder gefunden, wie diesen Jonathan. Und dieser Jonathan nimmt ihm seine Ambitionen auf den Thron nicht übel. Also ein besonderer Mensch, der sagt, ich hätte Anrecht, aber du wirst König werden und ich werde dich darin unterstützen. So, es geht dann nochmal hoch, er macht Karriere. Das ist dieser obere Punkt, man kann da, naja, man kann so schwach erkennen, das soll ein Schwert sein, ja, mit einem Schild dahinter. Er macht Karriere in der Armee, logisch, wenn du Goliath umgelegt hast, dann traut man dir Größeres zu. Er feiert auch diverse Siege dann über wie viele Leute er da schon verfügte. Und die Leute lieben ihn dafür. Und die Mächtigen im Land geben ihm Anerkennung. So. Dann aber tritt das Unvermeidliche in sein Leben. Nämlich der Neid des Königs. Und aus diesem Neid wird Hass und aus diesem Hass wird Angst vor diesem Emporkömmling. Denn die Leute feiern natürlich Sauls Siege, es sind ja des Königs Siege, aber letztlich besingen sie David. Also das wird da so ein Lied überliefert, Saul hat 1000 erschlagen, aber David hat 10.000 erschlagen, was ein bisschen übertrieben sein mag. David wird dann buchstäblich, das habe ich versucht da unten mit diesem Fadenkreuz anzudeuten, er gerät buchstäblich in die, ja, zur Zielscheibe Davids, er gerät in sein Fadenkreuz, Sauls natürlich. Eine Situation, David spielt wie so oft auf der Harfe was vor, weil Saul schwermütig ist und nur die Musik ihn erheitern kann. Und plötzlich packt dieser Typ seinen Speer und versucht ihn damit irgendwie an die Wand zu rammen. David weicht ihm dann mehrmals aus, kann entkommen und so. Danach, also das ist ja schon ein Tiefpunkt, wenn ein König auf dich losgeht. Danach geht's nochmal hoch. Saul besinnt sich irgendwie. Und dann, merkwürdigerweise, befördert er ihn sogar. Da ist nochmal so ein bisschen das Schwert zu sehen. Er wird dann irgendwie befördert. Ab jetzt darf er, glaube ich, über 1000 Leute irgendwie da kommandieren. Und noch ein Glücksfall. Saul verspricht ihm seine Tochter Michal. Nicht Michael, sondern Michal. Und die ist wirklich ein Glücksfall für ihn. Sie ist schon von Anfang an ihn verknallt. Und eigentlich müsste man eine große, sozusagen einen großen Brautpreis bezahlen. Das kann David nicht, er ist arm. Und Saul sagt ihm, Geld brauche ich nicht. Erledige 100 Philister. Bring mir die Skalps von 100 Philistern. Also genauer steht da ein anderes Körperteil. Das lassen wir jetzt mal beiseite, was er ihm da bringen soll. Woran man erkennen kann, dass 100 Männer gefallen sind. Dass das Ganze eine Intrige Sauls ist, weiß David nicht. Saul hofft einfach, dass er dabei ums Leben kommt bei dieser Aktion. Der bringt aber natürlich 200 anstatt 100 und bekommt Michal. So. Kurz darauf geht's wieder abwärts. Wieder ein Anschlag Sauls auf Davids Leben, beziehungsweise ein vereitelter. Jonathan kann Saul gerade noch davon abbringen, das zu tun und ihn zu überzeugen, diesen David, der hat nichts verbrochen. Du hast einen grundlosen Hass auf ihn. Der Mann ist gut für dich und dein Volk. So reumütig lässt Saul dieses Vorhaben fallen. Und man könnte also die Kurve wieder hochmalen. Ich habe es nur so gepunktet gemacht, weil sie nur scheinbar hochgeht. Scheinbar ist alles wieder gut. Aber kurze Zeit später geht Saul wieder mit seinem Speer auf David los. Und dann aber auch tatsächlich, so wie beim ersten Mal. Das ist so der große Schatten über Davids Leben. In diesen Jahren sind das eigentlich. Saul ist nicht einfach nur ein Feind. Ne? Feinde hat er viele da außerhalb der Grenzen. Saul ist, man muss es so sagen, ein wankelmütiger Irrer. der sich selbst nicht im Griff hat. Mal fällt er ihm jammernd um den Hals, du guter Junge, ich brauch dich ja und das tut mir alles leid so. Und dann haut er ihm wieder seine Speere um die Ohren. So, hier bei diesem zweiten Anschlag entkommt David wieder. Saul schickt ihm seine Leute hinterher, sie sollen ihn in seiner Hütte da gefangen nehmen. Michal betrügt die Leute oder haut sie übers Ohr, diese Soldaten, und hilft David zu fliehen. So. Genau, jetzt muss ich da mal schauen, wo wir überhaupt sind, auf unserem schönen Dings hier. Ach so, und kurz bevor er flieht, trifft er nochmal Jonathan. Das ist dieser Punkt, wo Todesangst unten steht. Taucht zum ersten Mal in Davids Leben auf, wenn ich das so richtig gelesen habe. Todesangst. Jonathan will ihn überzeugen, hey, mein Vater würde nie was tun, was ich nicht weiß. Er trachtet dir nicht nach dem Leben. Er ist vielleicht manchmal ein bisschen, ja, aber so. Und David sagt, wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Es ist nur ein Schritt. Das ist wahrscheinlich die stärkste Form von Ernüchterung, die ein Mensch in seinem Leben erfahren kann. Von wegen königliches Leben, es ist nur ein Schritt bis zum Tod, mein Freund. Ich weiß nicht, ob du schon mal Angst vor dem Tod hattest, Angst um dein Leben. Das gibt es nicht nur im Film. Und das gibt es auch nicht erst, wenn man 85 wird oder so. Okay, Todesangst tritt in sein Leben. Dann haut er also ab, taucht ab. Ein kleiner Höhepunkt. Bei einem Priester findet er das Schwert Goliaths. Aragorn lässt grüßen. Das nimmt er dann mit sich. So, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Dann aber wieder ein Tiefpunkt. Er versteckt sich bei einem König aus Gath. Er stellt sich wahnsinnig bei diesem Menschen, weil er sich sozusagen ungefährlich stellen will. Ne? Er stellt sich wahnsinnig, er lässt sich der geifert da rum, er tickt aus, er rennt gegen Wände. Man kann sagen, kluges Kerlchen, aber irgendwie auch eine traurige Sache. Er erniedrigt sich. Und der König fragt seine Leute, sagen, haben wir nicht genug Bekloppte in unserem Land? Warum bringt ihr den jetzt auch noch? Aber gut, man lässt ihn in Ruhe sozusagen. Dann sammeln sich 400 Outlaws um ihn. 400 zwielichtige Gestalten, die wie er irgendeinen Grund haben abzutauchen mit diesen Leuten oder mit dieser Bande. Stromert er durchs Land, immer auf der Flucht vor Saul, nicht so als böse Räuber, sondern mehr so in Robin Hood-Manier. Meist verstecken sie sich, das ist dieses Wörtchen Wüste, irgendwo in abgelegenen Gebieten, da steht Bergfesten, ich weiß nicht, ob ich mir das als Höhle vorstellen soll oder als tatsächliche Burgen, in irgendwelchen Schlupfwinkeln. Irgendwie bleibt David schon der Held der Geschichte, auch wenn man das so liest in dieser Zeit. So, das Volk hat immer noch Sympathie für ihn, aber er ist der gejagte Held. Ne? Und von Gott, der dieses große Versprechen da gemacht hat durch Samuel, ist in dieser Zeit wenig zu lesen, wenig zu spüren, wenn man das so liest da. So, irgendwann stirbt auch noch Samuel zwischendurch. Also der Mann, der an ihn geglaubt hat. Und der ihm diesen Traum ins Ohr gesetzt hat. So. Und Jonathan, das habe ich als Höhepunkt wieder eingezeichnet, Jonathan ist eigentlich so der in ihm den Glauben wach hält. Er findet ihn in der Wüste und er beschwört ihn daran festzuhalten, ich zitiere das mal wörtlich, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein, auch mein Vater weiß das sehr wohl. Er irrt sich im Punkt Bezug auf sich selbst. Er wird nicht der Zweite im Land sein. Er wird gar nicht mehr leben dann. Aber er ist der in David diesen Glauben wach hält. In dieser Zeit. So, und dann kommen wir zu einer markanten Begebenheit, die ich wichtig finde. Im Leben David. Saul verfolgt ihn also wieder mal. Und er kommt ihm ziemlich nah, lagert sich irgendwie nachts in so einer Höhle, schläft da und David ist gar nicht weit davon weg mit seinen Männern. Und er kann also in diese Höhle reinschleichen und steht neben Saul und hätte die Möglichkeit jetzt mit einem Schwerthieb oder was immer er dabei hatte, diesen Mann im Schlaf aus dem Weg zu räumen. Und damit ja auch sein großes Problem. Und er tut es nicht, schneidet ihm aber ein bisschen von seinem Mantel ab. Und als dann Saul am nächsten Morgen aufbrechen will, tritt er hervor und spricht ihn an und sagt, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir getan? Ich bin keine Gefahr für dich. Ich hätte heute Nacht gekonnt, aber ich habe es nicht. Hier ist der Beweis dafür und so. Und ich werde nicht in das Schicksal eingreifen. Bezeichnend ist ein Satz, den er sagt, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ich werde das nicht selber ausführen. So. Das ist so ein bisschen so ein heller Moment in Davids Leben. Er könnte also ja jetzt sein Schicksal drehen und aus der Ernüchterung würde der Traum wieder werden. Und er tut es nicht, weil ihn irgendwie höhere Werte leiten. Irgendwie sowas wie Respekt vor seinem Feind, Respekt vor Gott und sein Herz, das, was Samuel so hervorhebt, ganz am Anfang. Also er sagt, Gott schaut das Herz an, deswegen ist dieser Mann der Richtige. Sein Herz kommt durch an dieser Stelle. So, wieder mal erkennt Saul seinen Irrsinn, jammert rum, das tut mir auch leid und du hast recht und so, zieht ab. Und wieder mal weiß David, der kommt eh wieder. Das hält nicht lange und das Versteckspiel geht weiter. David zieht mit seiner Bande durch die Gegend, ziellos ein bisschen. In diesem Lebensabschnitt hat man das Gefühl, Davids Leben hat kein wirkliches Ziel. Immer so ein Rumtreiben. So, dann kommt trotzdem noch mal ein kleiner Höhepunkt, den ich erzählen will. Nämlich, es tritt wieder eine schöne Frau in sein Leben. Und das kommt so, er lagert in der Nähe eines reichen Mannes, der große Herden hat, Schafherden und seine Hirten da so. Und er lagert in der Nähe mit seinen Leuten, mehrere, längere Zeit anscheinend. Jedenfalls, irgendwann steht die Schafschur bei diesem reichen Mann an. Und ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund hat David das Gefühl, das scheint so eine Art in Fest auszuarten, so eine Schafschur. Das wäre eine Gelegenheit, dass du mal für meine Männer mal verpflegst. Wir haben deine Leute in Ruhe gelassen und wir haben sie sogar beschützt. Frag sie mal. So. Und entsprechend orientalischem Ehrgefühl kann das dieser reiche Mann eigentlich nicht ablehnen. Könnte er nicht. Tut er aber. Also die beiden reden nicht direkt miteinander. David lässt nur fragen und er lässt antworten. So. Dieser Mann lehnt also ab und David verliert die Beherrschung. Er sagt, dem Typen zeige ich es, den mache ich platt und zwar gleich mit seinen ganzen Leuten und zieht also auf ihn zu. Aber die Frau dieses Mannes, der Mann ist wirklich ein Blödmann, aber die Frau dieses Mannes bekommt Wind vom Zorn Davids und erkennt die Gefahr, in die ihr Idiot von Mann sich gebracht hat. Und sie ist schön und klug, wird dort gesagt, eine Kombination, die öfter vorkommt, als man so landläufig behauptet. Und sie trägt, ich hoffe, niemand heißt hier so, sie trägt den abartigen Namen Abigail. Vielleicht, habe ich gedacht, ist der Name Programm, ne? Abi, sie hat Abitur. Und, ja, sie ist wirklich gut. Jedenfalls, sie packt schnell ein Monsterfresspaket für 400 Mann, oder wie viel David mittlerweile hat, und läuft Davids Bande entgegen, entschuldigt sich auf Knien für ihren Mann, und hält David im letzten Moment von einer Kurzschlussreaktion ab. Und David ist beeindruckt. Er hat ein bisschen Glück. 10 Tage später stirbt dieser Mann. Und er heiratet sie, Abigail. Glückliche Fügung. So, warum ich das erzähle? Wie nebenbei wird dann an dieser Stelle erzählt, David hat schon eine Frau. Nicht Michal übrigens, sondern sie heißt Abinoam. Und es wird erwähnt, Michal hat er verloren mittlerweile. Nachdem er geflohen ist, hat Saul sie einem anderen Mann gegeben. Da ist also noch ein Schmerz in seinem Leben. Diese verlorene Frau. Und später holt er sie zurück, gewaltsam übrigens, als er dann die Macht hat. Und der jetzige Ehemann heult Rotz und Wasser, ist David völlig egal. Und Michals Liebe wird in Verachtung umschlagen, bis an das Ende des Lebens von David. Auch irgendwie ernüchternd, finde ich. Davids Beziehung zu Frauen ist, muss man schon sagen, irgendwie nie sehr erwachsen geworden. Und sein Privatleben ist ein Leben lang irgendwie ein Murks geblieben. Also seine Söhne werden später versuchen, ihn umzulegen, so wie jetzt sein Rivale Saul. Da kommt noch viel Stress auf den guten Mann zu. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ein Heiliger ist David nie gewesen. Viele, viele Brüche in seinem Leben. Und gerade das macht ihn mir irgendwie sympathisch, diesen Mann. So, um die Geschichte abzuschließen, David flieht dann zum Erzfeind, nicht zu Saul, sondern zum Erzfeind des Volkes, zu den Philistern, lebt dort eine Art Doppelleben. Er gibt so ein bisschen vor, auf ihrer Seite zu kämpfen, so ein bisschen als Guerillakämpfer oder was. Heimlich überfällt er aber irgendwie Städte im eigenen Lager. Ich weiß auch nicht genau, wie er das hingekriegt hat. Man traut ihm nie so richtig auf Philisterseite und das ist sein Glück, weil er in die Entscheidungsschlacht der Philister gegen Israel, gegen sein Volk, nicht mitgenommen wird. Und dieser Schlacht dann endet die heutige Geschichte und endet auch die harte Zeit seines Lebens, denn Saul kommt um. Die Philister bringen Saul um, beziehungsweise erledigen ihn so, dass er sich dann selber den Gnadenstoß gibt. Aber auch Jonathan fällt in dieser Schlacht. Der beste Freund, den er hatte. Soweit. Warum erzähle ich das Ganze? Ist ja auch ein bisschen ausführlich jetzt gewesen. Aber so schneller könnt ihr durch diese Kapitel nicht durchkommen. Also, weil ich dieses Auf und Ab gerne mal zeigen wollte von Davids Leben. Er schwankt zwischen Erfolg und Niederlage. Und dann pendelte sich eher bei ein bisschen Niederlage ein in dieser Zeit. Er schwankt auch irgendwie zwischen Gottvertrauen, also diese Szene in der Höhle, wo er als Ehrenmann handelt, ne, und sagt, das liegt bei Gott. Das erledige nicht ich irgendwie. Ich drehe nicht das Schicksal. So. Also zwischen Gottvertrauen, aber auch irgendwie zweifelhaften Machenschaften. Er gaunert sich schon auch irgendwie durchs Leben in der Zeit. Er schwankt zwischen Zweifel, es ist nur ein Schritt bis zum Tod, sagt er, und Glaube, den Jonathan irgendwie in ihm wach hält. So, er erlebt viel Frust und Schmerz, es muss mit weniger zufrieden sein, als er sich erhofft hatte. Er erlebt Menschen, die ihn betrügen, die ihn verlassen, die sterben. Aber er erlebt auch Glücksmomente. Diese Abigail-Sache da. So, und in dieser Phase, in diesem Auf und Ab, habe ich den Eindruck, von einem Gott, der einen tollen Plan für dein Leben hat und der dich mit Glück überschüttet, ist in dieser Phase nicht gar nichts zu sehen. Der ist nicht völlig verschwunden, aber er ist auch nicht so richtig präsent in dieser Phase seines Lebens. Ernüchterung also. So, was machen wir mit Ernüchterung? Wir sind wahrscheinlich meistens in einer besseren Lage als David damals. Trotzdem gibt es in unserem Leben ernüchternde Dinge. Diese David-Story, finde ich, reißt schon ein paar Fragen auf. Ich finde die Fragen gut und die Lösungsansätze der Geschichte sind nur Ansätze. Es sind Ansätze, aber es sind nur Ansätze. Einfach deshalb, weil das keine Abhandlung über den Lebenssinn ist, sondern einfach ein gelebtes Leben, was wir hier anschauen. Eine Geschichte. Und deine Geschichte ist wahrscheinlich eine andere, eine eigene. Und sie wird nicht so verlaufen, als dass du sagen könntest, na, die Antworten sind, mache ich es genau wie David oder irgend sowas. Aber ich habe trotzdem drei Ansätze rausgezogen aus der Geschichte und die will ich kurz mit euch durchdenken. Vielleicht etwas, was einem helfen kann im Umgang mit Ernüchterung. Der erste Satz ist kein schöner, ein oft gesagter. Der erste Ansatz, c'est la vie. Erstens, c'est la vie. Das klingt ja in sich schon ernüchtert, ne? Das ist die französische Übersetzung sozusagen von dem Wort Ernüchterung. So ist das Leben. Sozusagen, es gibt immer einen Irren mit dem Speer in deinem Leben. Ob das jetzt ein Mensch ist oder irgendwas. Es gibt immer das Unkontrollierbare. Das Leben ist unkontrollierbar. Es ist normal, dass dein Leben bedroht ist. Leider läuft das Leben so. Normalerweise. Sogar wenn du Gott deinen Verbündeten nennst. Ne? Das ist ja nicht irgendeiner so, sondern es ist David irgendwie. Sogar dann gibt es dieses Auf und Ab und manchmal pendelt sie sich bei Ab ein. Das ist nüchterne Realität. Die harte Herausforderung an dich und mich, die harte Message lautet, obwohl sie ein nicht so hartes Wort benutzt, aber ich dachte, letztlich geht es darum zu sagen, finde ein Ja zur Durchschnittlichkeit. Also, sieht ja nicht durchschnittlich aus, das Bild, ne? Aber in unserem Leben ist es manchmal einfach Durchschnittlichkeit, die wir akzeptieren müssen. Und durchschnittlich bedeutet ja nicht, durchschnittlich meistens normalerweise geht's gut. Sondern durchschnittlich ist eher, normalerweise läuft's schwierig. Und je größer dein Idealismus, vielleicht fandst du die letzte Predigt irgendwie, die hat dich gepusht irgendwie, weil du so ein Idealist bist, je größer deine Träume, deine Aussichten, je respektabler deine Pläne, desto mehr wirst du diesen Satz hassen. Gewöhne dich an Durchschnittlichkeit. Gib deine Pläne, deine Träume, deinen Idealismus nicht auf. Das will ich nicht damit sagen. Das will ich auch selber nicht tun. Aber rechne mit normalen Schwierigkeiten. So, in gewisser Weise, denke ich, ist das eine erste Hilfe. In gewisser Weise ist das hilfreich. Wenn mir jemand sagt, sei nicht überrascht, wenn es passiert. In gewisser Weise ist es eine Hilfe, mit dem Leben klarzukommen, wenn ich ernüchtert bin, wenn ich dann sehe, okay, auch andere sagen, normalerweise ist es schwierig. So, auf der einen Seite sträubt sich in mir alles. Ich würde gern sagen, nein, Gott hat einen Plan über dein Leben. Wenn es Gott gibt und wenn er mich liebt und wenn er das Beste für mich will, dann wird das Leben gelingen, dann werden meine Probleme gelöst, dann wird alles gut gehen, dann werde ich wunderbar behütet und beschützt und versorgt und glücklich sein. Aber wenn ich mal ernüchtert bin, ja, dann ist dieser Satz eine Hilfe. So ist das Leben. Sogar mit Gott an meiner Seite. So ist das Leben. Schau dir Jesus an. Ich würde behaupten, er war ein Mensch, der Gott auf seiner Seite hatte. Er wurde 33 Jahre alt. Ich bin 37. Also ich möchte nicht sein Leben haben. Dann wäre ich seit 4 Jahren tot und ich hätte das Leben von einer echt bitteren Seite kennengelernt. Also, c'est la vie irgendwie. Normalerweise läuft es so. Jetzt ist das allerdings noch nicht alles, was man sagen sollte zu dieser Geschichte. Das Zweite zur Ernüchterung, kämpfe nicht an der falschen Front. Kämpfe nicht an der falschen Front. Also, ich will das erklären. Ich glaube, bei David zu erkennen, dass er in dieser Lebenssituation, dass es für ihn einen höheren Wert als persönliches Glück gibt. Natürlich kämpft er um sein Leben, aber er tut es nicht um jeden Preis, ne, diese Höhlengeschichte da. Weil, diesen Ansatz habe ich da rausgenommen, weil es sozusagen einen wichtigeren Kampf zu gewinnen gibt, als den Kampf um Glück, persönliches. Ab und an blitzt sozusagen Davids aufrichtiges Herz durch. Er könnte die Lage ändern mit einem Schwerthieb und dann könnte er das Glück ergreifen, er könnte dem Glück nachhelfen, so, tut es aber nicht. Da habe ich mich gefragt, okay, an welcher Front kämpft David? Was ist es? Und ich glaube, es ist das Wörtchen Wahrhaftigkeit, was das richtig beschreibt. Er kämpft um Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Echtheit. Und deswegen will ich sagen, kämpfe um Wahrhaftigkeit mehr als um Glück. Es ist das Wertvollere. Also in den Spiegel schauen können und einen wahrhaftigen, echten Menschen sehen, ist wertvoller, als dass du einen erfolgreichen Menschen siehst. Mir gefällt die Davids Geschichte deshalb, weil er darum kämpfen muss. Mit sich selbst meine ich. Ne? Er ist nicht einfach ein Mann von Charakter. Deswegen, letztes Mal habe ich ihn ja mit Aragorn verglichen. Da hat man nicht den Eindruck, dass der Mann auch immer irgendwie... Aber David ist nicht einfach ein Mann von Charakter. Er handelt egoistisch, manchmal jähzornig, unehrlich, immer wieder. Nächstes Mal kommt die bitterste Episode aus seinem Leben, wo er so handelt. Aber was mir bei ihm auffällt, er kehrt immer wieder um. Immer wieder. Oder er lässt sich aufhalten. Oder wenn es zu spät ist, dann steht er zu seinem Versagen und versucht auch mit dem Schlechten in seinem Leben wahrhaftig umzugehen. Ich habe das Gefühl, sein Leben ist ein Kampf um Wahrhaftigkeit. Er steht immer wieder auf und formt dabei sein Herz. Und ich will sagen, ich glaube, dass das Wertvollere ist als Glück. Und ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. Ich glaube sogar, dass Wahrhaftigkeit etwas von ewigem Wert ist. Glück ist nicht von ewigem Wert. Aber dass das etwas von ewigem Wert ist. Ich glaube, dass es das ist, was Gott an ihm schätzte. Jesus, ich versuche immer wieder ein bisschen auf Jesus zu kommen, weil ich ehrlich gesagt bei ihm mehr sehe als nur Ansätze. Jesus schätzte das. Er schätzte Menschen, die für Wahrhaftigkeit kämpften, für die das auch bedeutete, zu ihrem Versagen zu stehen. Und die für eigene Veränderung kämpften. Er schätzte Aufrichtigkeit. Er schätzte Menschen, die über ihr Versagen weinen konnten. Und eigentlich Leute, also die gescheitert sind in dem Leben, denen sagte er manchmal, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Weißt du das? Du bist nicht weit weg von Gottes Herz. Du kämpfst gerade den wichtigeren Kampf als den Kampf um Glück und Erfolg und Anerkennung. Jesus wusste sozusagen, dass Gottes Wesen am besten mit dem Wort Gnade beschrieben ist. So, und Gnade braucht Aufrichtigkeit auf der anderen Seite, um gnädig sein zu können. Und deswegen ist Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit sozusagen der direkteste Weg zum Herzen Gottes. Oder zu einer Freundschaft mit Gott. So. Also, was ich damit sage, es gibt wertvolleres, beständigeres, besseres zu erkämpfen als Glück. Etwas, was mit Charakter zu tun hat, würde ich sagen, oder mit Werten oder mit Echtheit oder mit Liebe oder mit dem Herz. So. Und mit Gott. Und gerade wenn dein Leben im Moment vielleicht ernüchternd sein sollte, dann achte mal auf Momente von Wahrhaftigkeit in deinem Leben. Vielleicht auch nicht nur deine eigene, sondern achte mal, ob es wahrhaftige Momente in dem gibt, wo in dem Leben, was dir sonst, zum Beispiel da Jonathan ist so ein Lichtblitz in seinem Leben, ne? Ein wahrhaftiger Mensch, der an ihn glaubt und ihn ermutigt. Achte mal darauf, ob dir solche Menschen begegnen. Oder achte auf die kleinen, schönen, ermutigenden Augenblicke. So, wo dir Wahres begegnet, was von Wert ist und was auch real ist. So, ich glaube, dass diese Augenblicke Momente göttlicher Berührung sind. Und dass dir einer sagen will, was du erlebst, ist schwer, aber das ist nicht das ganze Bild, was du im Moment da siehst. Es gibt noch etwas Wahres. Gib dich nicht auf, gib das nicht auf. Und dieses Wahre ist irgendwie etwas von Ewigkeitswert. Und das Wahre an dir, da wo du wahrhaftiger wirst, wo du mehr der wirst, der du bist, das ist von Ewigkeitswert. Deswegen ist dieser Kampf wichtiger als der Kampf um Erfolg. Oder Glück. Okay, dritter Punkt. Du hast immer eine Zukunft. Diese wahrhaftigen Momente, ich hoffe, sie sagen dir, mein Freund, du hast immer eine Zukunft. Wir stecken ja immer in der Gegenwart. Wir überblicken den Teil unserer Geschichte, der hinter uns liegt. Und unsere Aufmerksamkeit ist voll fixiert auf das, was wir jetzt gerade uns gerade beschäftigt. Und wenn deine Realität eine ernüchternde ist, deine Gegenwart, dann erliegst du leicht im Gedanken, das hier ist vielleicht das Ende meiner Geschichte. Oder jedenfalls das Ende einer schönen Geschichte. So, ab jetzt kommt Tragödie. Was soll in den Kapiteln noch Tolles kommen? So wie mein Leben jetzt aussieht. So, ich kann diese guten Kapitel nicht sehen. Also die Gegenwart ist ermüdend, vielleicht demoralisierend oder beängstigend sogar, sodass dir der Glaube an die Zukunft fehlt. Der für mich wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Botschaft, es gibt noch ein paar andere, eine der wichtigsten Botschaften des christlichen Glaubens ist für mich die, du hast immer eine Zukunft. Gott spielte in Davids Leben die entscheidende Rolle, auch wenn er an dieser Stelle in dem ganzen Auf und Ab schwer zu erkennen ist. In diesem Moment hat man das Gefühl, dieser egozentrische Verrückte, der reagiert in Davids Leben, ne? Oder Davids eigener Aufbrausen regiert oder sein Ego oder was, mehr als seine Liebe zu Gott. Aber auch wenn das so war, was das Leben dieses Mannes vor dem Abgrund bewahrt hat, das war immer noch diese große Überzeugung, dieser Gott sieht mich und er schätzt mich und er glaubt an mich und er lässt mich nicht hängen und darum glaube ich an meine Zukunft. David hat viele Psalmen, also Lieder geschrieben, da spiegelt das wieder. So wie er in seinen Kämpfen daran festhält. Ich glaube, dass ich eine Zukunft habe. Oft kann man beobachten, je weniger Glück ein Mensch im Leben hat, desto wichtiger wird für ihn die Frage, gibt es einen Gott? Gibt es einen größeren Sinn? Ich weiß, manchmal läuft es auch anders. Ernüchterung im Leben kann auch dazu führen, dass man in seinem Glauben ernüchtert und in seinem Denken, ob es Gott gibt, ernüchtert und das mit über Bord wirft. So, kann kein Gott geben, sonst dürfte es mir nicht so gehen. Aber auf der anderen Seite macht das Leben, das schwierig ist, diese Frage, ob es Gott gibt, auch unheimlich wichtig und dringend. Ne? Also Menschen werden religiös, wenn ihr Leben bedroht ist. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass der Glaube, das könnte man als Hinweis darauf nehmen, dass der Glaube nur eine Droge ist. Eine Art Betäubung in dem Moment dann, ne? Die du dann brauchst, um das überhaupt auszuhalten. Aber ich dachte, möglich. Aber nicht alles, was einem Verzweifelten in seiner Lage Hoffnung gibt, ist deshalb, weil es ihm Hoffnung gibt, schon gleich eine Illusion. Also was einem Verzweifelten begründete Hoffnung und Kraft gibt, das ist, dass er wieder an seine Zukunft glauben kann. Und der Glaube behauptet das, was du erlebst, ist Realität, aber es gibt eine größere Realität. Und die ist auch egal. Die ist auch real. So, warum ich, kurz gesagt, gerade dann, wenn mich das Leben ernüchtert, warum ich trotzdem immer wieder, ja, ich kann das fast so sagen, immer wieder zum Glauben an Gott finde. Manchmal muss ich das auch suchen. Das hat diesen Grund. Das Wesentliche am christlichen Glauben, am christlichen Gott, wie ihn Jesus mir vorstellt, das Wesentliche ist etwas anderes, als man von Gott eigentlich erwarten sollte. Also eigentlich finde ich, erwartet man von Religion. Und ich würde sagen, wenn ich mich in der Welt umgucke, predigt Religion das auch. Sie sagt, das Leben hier unten ist schwierig. Gott ist da oben. Religion hilft dir. Und zwar, indem du das hier in Meditation oder was auch immer möglichst hinter dir lässt. Oder vielleicht halt auch später nach dem Tod dann zu Gott kommst, in den Himmel. So. Suche Gott, versuch Gott zu greifen, der weit weg ist. Um bei ihm das Glück zu finden. Denn das Leben an sich So. Der christliche Glaube sagt das genaue Gegenteil und deswegen glaube ich an ihn. Der christliche Glaube sagt auch, das Leben hier unten ist schwierig. Aber dann sagt er, Gott ist hier unten. Und er hat Hoffnung für hier unten. Und das ist sozusagen sein Wesen, dass er runterkommt. Ja, also Christus, der einer von uns wird, beschreibt sein Wesen. Und der Mensch, der anwesende Gott, verteilt keine Drogen, die da sagen, wartet auf den Himmel, da oben ist es toll. Dann könnt ihr das hier ertragen, irgendwie. Sondern er hat davon gesprochen, dass Gott diese Welt liebt, diese Realität, die nüchterne Realität. Und dass er sie verändern will. Und dass die Welt und dass du eine Zukunft hast. Sogar wenn du stirbst. Das ist was anderes als einfach nur, hier geht's dir dreckig, aber streck dich nach Gott aus und irgendwann kommst du in den Himmel. So. Und bei dem, was Jesus da gesagt hat, war er immer totaler Realist. Er hat nie behauptet, das Leben würde easy peasy, wenn man glaubt. So. Er hat gesagt, der Glaube an Gott und an eine Zukunft und die Liebe zu der Welt und der Versuch, sie zu verändern, der entsteht automatisch aus dem Glauben. Die Hoffnung auf das Leben, die wird dich nicht vor Angst bewahren. Und die wird dich nicht vor Niederlagen bewahren und nicht vor Schmerzen. Sein Leben sagt, noch nicht mal vor dem Tod. Aber dieser Glaube ist eine größere Realität. Und dieser Glaube verändert tatsächlich jetzt und heute hier deine Realität. Das macht dich sozusagen zu einem Grundoptimisten. Egal was passiert. Jesus hat einer total ernüchternden Freundin mal gesagt, du wirst leben. Sogar wenn du stirbst, glaubst du das? Und dann hat er ihren gerade gestorbenen Bruder auferweckt. Also er hat nicht nur von dem Leben später, sondern von etwas, was jetzt passierte. Ich will nicht sagen, dass das dauernd so passiert, ne? Aber diese riesige Hoffnung, du wirst leben. Glaubst du das? Sogar wenn du stirbst, aber nicht erst, wenn du stirbst. So, ich schließe ab. Der Lerneffekt eines Klettergartens. Ich weiß ja nicht genau, wir werten das erst nächstes Mal aus mit unserer Trainerin. Aber wenn ich das jetzt mal vorgreife, was ich da so gelernt habe. Damit kann man eigentlich ganz schön zusammenfassen, was diese Predigt sagte. Also Dinge, von denen du denkst, das geht doch nie, geht doch. Dinge, von denen du denkst, das schaffe ich nicht, sind doch zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn du schon gesehen hast, dass der es auch geschafft hat, so der vor dir dran war. Und damit kann man eigentlich das ein bisschen zusammenfassen. Also nämlich in so einem Klettergarten. Ja, es ist schwierig und du hast Angst. Aber das ist normal. Du lernst, dass es schwierig ist und dass du Angst hast, aber das ist erstmal normal. Das Zweite, wenn du drinsteckst in diesem Klettergarten oder eben auch in deinem Leben, ja, dann kämpfe an der richtigen Front. Also entwickle deinen Charakter, ist jetzt sehr übertragen gesagt. Geh nicht den leichten Umweg, der da heißt, oh, ich mach das nicht. So, sondern fokussiere dich mal auf deine Stärken, die du tatsächlich hast. Und hör auf deine Freunde, die an dich glauben. Ist auch ganz gut in so einem Klettergarten. Halt dich, jetzt übertragen auf die Predigt, halt dich an Wahrhaftigkeit. Auch dann, wenn du kämpfen musst. Darin gibt es einen Wert. Darin gibt es etwas zu gewinnen. Also wenn du in so einem Klettergarten an einer blöden Stelle hängst, denkst du, nee, hier gibt es nichts zu gewinnen. Hier will man nur runter. Aber es gibt da etwas zu gewinnen. Das Dritte, es gibt immer eine Zukunft. Das ist im Klettergarten auch so. Du bist tatsächlich gesichert. Ja, du glaubst das manchmal nicht, aber du bist tatsächlich gesichert. Und du bist auch in deinem Leben durch jemanden gesichert, der dir sagt, dein Leben wird niemals, niemals keine Zukunft mehr haben. Wir schließen mit einem Gebet ab. Ich werde am Anfang einen Moment gar nichts sagen. Das ist die Zeit, wo du vielleicht selber betest und einfach mal das in Worte fasst, was dich ernüchtert, wovor du Angst hast, wovor du Sorgen hast oder was dich quält. Und dann werde ich das abschließen. Jesus, manche von uns haben Angst und Sorgen und echte Ernüchterung. Und wir wollen diese Dinge formulieren und dir bringen. Vater, wenn du diese Dinge hörst, dann weiß ich, dass dir das nicht einfach zum einen Ohr raus und zum anderen, zum einen Ohr rein und zum anderen rausgeht. Und ich bete, dass du uns heute mit irgendeinem Moment ermutigst und uns hilfst, daran zu glauben, dass das nicht die ganze Realität ist, was uns Angst macht. Und ich bete, dass wir an unsere eigene Zukunft glauben können und an die Zukunft von Menschen, die uns wichtig sind. Ich bete, dass du uns Hoffnung gibst. Ich bete auch, dass wir erleben können, wie sich unser Leben verändert. Und ich bete auch darum, dass du uns hilfst, das zu sehen, worum es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Was du uns beibringen kannst in dem, wo wir jetzt gerade drin stecken. Und ich danke dir, dass du so ein Gott bist, der in dieses Leben reinkommt und nicht einer, der uns irgendwie verleiten will, dieses Leben zu verlassen. Und darum beten wir, dass du uns hilfst, dieses Leben zu leben. Nüchtern, aber nicht ohne alle unsere Träume und unseren Glauben zu Grabe zu tragen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.